in einem Zeitartikel, den ich geschrieben habe, an dem Tag, glaube ich, an dem der rauskam, ich habe gesagt, das ist ein Kapitulationsplan für die Ukraine. Das ist letzten Endes für die europäische Sicherheit Versailles, nur mit dem Unterschied, dass nicht der Aggressor bestraft wird, sondern das Opfer bestraft wird. Und das ist letzten Endes ein neues Münchner Abkommen, weil der Aggressor wird für seine Aggression belohnt.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung des Sicherheitsrats. Und bei uns ist neben dem wunderbaren Timon Radeke Carlo Marsala. Lieber Carlo, schön, dass du heute Zeit hast.
Hallo an euch beide und danke für die Einladung.
Wir reden über ein Thema, über das viel geredet wird dieser Tage. Bei uns auf der Tagesordnung steht der 28-Punkte-Plan, der inzwischen wahrscheinlich entweder mehr oder weniger Punkte umfasst. So genau weiß das wahrscheinlich gar keiner. Und wenn es einer weiß, lieber Carlo, dann bist du es. Ehrlich gesagt, in der Vorbereitung auf die Sitzung haben Timon und ich gestritten, denn wir haben gesagt, der Donald Trump, der hat zur Ukraine schon so viele Ankündigungen gemacht, da haben sich alle zwei Tage aufgeregt und dann ist gar nichts passiert. Wir haben uns trotzdem entschieden, mit dir über diesen Punkteplan zu reden. Man könnte ja das Gefühl gewinnen, diesmal ist es vielleicht anders. Drückt unser Gefühl, wie ordnest du das Ganze ein, bevor wir über den Inhalt dieser 28 Punkte reden?
Also ich sag mal so, wenn der 28-Punkte-Plan heute, wo wir reden, noch immer der 28-Punkte-Plan wäre, der vor 3, 4, 5 Tagen vorgestellt worden ist, dann gäbe es eine realistische Möglichkeit, dass Moskau zumindest an den Verhandlungstisch kommen würde. Ich sage nicht, dass sie den akzeptieren würden, aber dass Moskau an den Verhandlungstisch kommen würde. Da der 28-Punkte-Plan aber mittlerweile in der ukrainisch-amerikanischen Version auf 19 Punkte eingedampft wurde, wir nicht ganz genau wissen, was rausgefallen ist und was verändert wurde, und die strittigen Punkte außen vor gelassen wurden, und wir wissen, was die Europäer über diesen 28-Punkte-Plan denken und wie sie ihn sozusagen beeinflusst haben, gehe ich davon aus, dass das wieder ein Rohrkrepierer werden wird und Moskau nicht an den Verhandlungstisch kommt.
Aber ist das nicht völlig egal, welche Rolle Europa dabei spielt? Das ist doch, spielt doch keine Rolle.
Na, das ist, also, ich glaube, zunächst einmal müssen wir sagen, wir befinden uns ja noch und deswegen sind diese Diskussionen, die wir führen über den 28-Punkte-Plan, so ein bisschen absurd, weil wir uns ja mal wieder in einer transatlantischen Debatte befinden. Also, die Amerikaner legen irgendwas vor, die Europäer kommen, versuchen was zu verändern, dann bezieht man auch die Ukraine mit rein, aber sozusagen Moskau bewegt sich nicht und regt sich nicht. Also, wir diskutieren unter uns und Moskau bewegt sich nicht. Und das ist schon natürlich die Absurdität wieder als solche. Aber dennoch ist es wichtig, über diesen 28-Punkte-Plan zu reden, weil ich glaube, dass diese 28 Punkte Dinge enthalten, die uns als Europäer wirklich große Sorgen machen sollten.
Jetzt, bevor wir da reingehen, ich würde gerne zunächst mit dir nochmal über den Prozess reden. Wir streiten in Deutschland gerade über das sogenannte Rentenpaket. Und neben der Frage, was da drin steht, kann man sich ja auch die Frage stellen, haben die alle das politische Geschäft verlernt? Also haben die nicht verstanden, wie man zu Ergebnissen kommt, um am Ende auch in strittigen Fragen über die Ziellinie zu kommen? Also das ist ja auch oft einfach handwerklich zum Haare raufen, wenn man noch welche hätte. Ist das da auch so? Ich frage mich, wie können die Amerikaner ernsthaft glauben oder haben sie diese Hybris, dass wenn sie mit den Russen was sich ausdenken, ausdealen, dass dann Ukraine und Europa einfach sagt, ja, okay, naja, was sollen wir machen? So ist es jetzt wohl. So ist es ja nun offensichtlich nicht. Das relativiert ja Timons Einwand auch ein bisschen, dass die Europäer ja nichts zu melden haben. Denn sonst würden die Amerikaner diesen mit den Russen ja vorverhandelten 28-Punkte-Plan einfach durchexekutieren. Das können sie nicht. Also muss man doch als erstes die Frage stellen, sind die handwerklich schlecht? Wie ist das?
Ich bin froh, dass mich das ein ehemaliger Generalsekretär der CDU fragt, weil der Vergleich hat schon einiges. Zu sagen, die gegenwärtige Koalition in der Bundesrepublik Deutschland teilt mit Teilen der amerikanischen Administration einfach die Unfähigkeit, handwerklich Politik zu betreiben. Da reden wir gar nicht von den Ergebnissen, sondern sozusagen der Weg zu irgendeinem Ergebnis ist eine Katastrophe. So, ich glaube, was man sehen muss, ist, dass in den USA zwei Fraktionen um den Einfluss auf Donald Trump in dieser Frage kämpfen. Und das ist eine Fraktion, die in der Tat glaubt, und jetzt spreche ich den Historiker Peter Taube an, internationale Politik läuft so wie im 18. Jahrhundert. die Großen setzen sich zusammen, entscheiden irgendwas und die Kleinen haben es zu schlucken. Und aus deren Perspektive sind wir halt die Kleinen. Ja. Und dann gibt es eine Fraktion und dazu zählt zum Beispiel Marco Rubio, der Außenminister, der sehr wohl weiß, wie sowas handwerklich geht, der sehr wohl weiß, dass man nicht einfach den Europäern sagen kann, und ihr nehmt jetzt die Ukraine auf, Punkt, in die EU, ohne das mit denen mal vorher zu besprechen und deren Zustimmung zu holen, gegebenenfalls sozusagen da die ein oder andere Veränderung herbeizuführen, so dass sie für die Europäer akzeptabel ist und die das mittragen können. Aber diese zwei Fraktionen kämpfen wirklich gerade um die Gunst von Donald Trump in dieser Frage, wie beendet man den Krieg Russlands gegen die Ukraine?
Jetzt lass uns mal in den Inhalt gehen, Carlo. Diese 28 Punkte. Du hast gerade ja schon gesagt, es gibt da ein paar Punkte, die uns als Europäer sehr besorgt stimmen sollten. Kannst du einmal einen kurzen Abriss geben und die abholen, die den 28-Punkte-Plan jetzt vielleicht noch nicht im Detail studiert haben? Was sind die Kernpunkte?
Also, exerzieren wir das mal durch anhand von drei Beispielen. Was sind die Kernpunkte mit Blick sozusagen auf die Situation in der Ukraine? Was sind die Kernpunkte mit Blick auf europäische Sicherheit und was sind die Kernpunkte mit Blick auf Russland nach Beendigung der Kampfhandlungen in der Ukraine? Für die Ukraine ist das Wichtigste, dass festgehalten wird, die Souveränität der Ukraine steht nicht in Frage, aber die Ukraine muss die Gebiete im Donbass räumen, das sind glaube ich so mit momentan 18%, die sie momentan noch militärisch hält. Das heißt, der komplette Donbass wird den Russen gegeben. Und das ist natürlich für die Ukraine ein extrem heikler Punkt, weil eigentlich kann die Ukraine das nur machen, wenn das Parlament zustimmt und das Ganze sozusagen durch ein Referendum abgesichert wird. Also Gebietsabtretungen, nicht weil die Russen sie besetzt halten, sondern sozusagen wo die Ukrainer noch stehen und wo die Ukraine aufgeben müssen, können laut ukrainischer Verfassung nur dann erfolgen, wenn das Parlament zustimmt und das Ganze einem Referendum unterliegt. Wir wissen aus Umfragen zumindest, dass zwar ein Großteil der Ukrainer gerne hätte, dass dieser Krieg morgen aufhört, dass aber eine noch größere Anzahl das nicht möchte um den Preis der Aufgabe von Gebieten, die man ohnehin, also die man jetzt gerade noch hält. Das ja. Heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie das letzten Endes in so einem Referendum ausgehen würde. Der zweite Punkt ist, man darf nicht unterschätzen. Ich meine, da stehen Männer und Frauen, die seit fast 4 Jahren diesen Donbass verteidigen. Und denen sagst du dann, ihr zieht euch zurück. Keiner weiß, was das sozusagen in der Armee auslösen könnte. Das kann gut gehen. Ja, das kann aber auch, ich sag jetzt mal, zu ziemlichem Widerstand führen. Weil man sich natürlich die Frage stellen kann, was haben wir denn jetzt hier die letzten 4 Jahre gemacht? Ja, also das hat das Potenzial, die Ukraine wirklich ins Chaos zu stürzen. Muss nicht sein.
Taktisch sind es die bestbefestigsten Anlagen, ne? Verteidigungsanlagen.
Genau, richtig, ne? Richtig. Da ist aber in diesem 28-Punkte-Plan wird gesagt, das soll eine demilitarisierte Zone werden. Ist aber auch witzlos, weil letzten Endes ja, schiebst du dann halt ganz einfach, wenn du nochmal angreifen willst, sehr schnell die Truppen von A nach B und bist sozusagen dann kurz vor Kiew. So, das ist letzten Endes der große Knackpunkt für die Ukraine, der die Ukraine betrifft. Der zweite Punkt ist, der betrifft die Ukraine, aber auch die Europäer. Es gibt ein Zusatzprotokoll zu diesen 28 Punkten, der die Frage von Sicherheitsgarantien betrifft. Und da sieht man jetzt handwerklich, wie schlecht das Ding gemacht ist. Also da steht zum Beispiel, die Ukraine bekommt Sicherheitsgarantien, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, die aber für den Fall, wenn die Ukraine St. Petersburg oder Moskau angreift, erlischen. Wo man jetzt sagen muss, okay, und wenn sie andere Städte angreift, dann gelten die noch? Also weißt du, schon allein sowas reinzuformulieren, ist einfach schon irrsinnig. Und man sagt, es geht nur um diese beiden Städte, alle anderen können die Ukraine angreifen, was natürlich Quatsch ist. Ja, aber da sieht man, wie hastig dieser Plan entwickelt worden ist. Und wenn Russland angreift, wenn Russland die Ukraine nochmal angreift, dann, und da steht eine vage Formulierung, dann behält sich der amerikanische Präsident irgendwie vor, möglicherweise Dinge zu tun, um die Ukraine zu verteidigen. Also wirklich so wischiwaschi Formulierung, wo du sagst, darauf lässt du dich nicht ein, weil das ist keine harte Sicherheitsgarantie. Dann kommt aber noch was hinzu. was für uns Europäer, also wo bei uns die Alarmglocken schrillen sollen, zwei Dinge. Das eine heißt, europäische Flugzeuge werden in Polen stationiert. Also im Prinzip zur Unterstützung dieser harten, dieser Sicherheitsgarantien. Jetzt sind aber in Polen bereits amerikanische Flugzeuge. Was heißt denn das für die amerikanischen Flugzeuge? Wenn die noch in Polen stehen bleiben oder?
Die werden da nicht mehr stationieren.
Oder sind die aus Polen draußen? Und wenn die aus Polen draußen sind, dann muss man ganz einfach sagen, die Russen glauben ja nicht unbedingt, dass wir Europäer in der Lage wären, uns alleine gegen sie zu verteidigen. Ja? So, das ist der eine Punkt, der uns echt hellhörig machen sollte. Und der andere Punkt, der uns noch hellhöriger machen sollte, es wird vereinbart, dass es einen strukturierten Dialog gibt zwischen der NATO und Russland, um all diese Probleme, die zwischen der NATO und Russland existieren, irgendwie zu lösen. Könnte man sagen, ja, ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber bei denen die Amerikaner die Rolle eines Vermittlers einnehmen.
Das heißt, sie sind nicht mehr Teil der NATO.
Moment mal. Sind die Amerikaner nicht Mitglied der NATO? Ja, also ja. Wären sie nicht Teil dieses Dialoges, aber wenn sie Moderator sind, so der Unparteiische, dann verstehen sie sich eigentlich nicht als Mitglied dieser Allianz, die sie mal gegründet haben. Und das sind so Sachen, da würde ich sagen, wirklich Vorsicht, weil da sozusagen hat eine Fraktion in Washington seine Handschrift reingelegt oder zugestimmt. Es gibt ja das Gerücht, dass das eigentlich ein russischer Plan ist, der nur ins Englische übersetzt worden ist. Aber da hat eine Fraktion in Washington seine Handschrift verewigt, die letzten Endes sagt, wir sind keine europäische Macht mehr. Deswegen ganz, ganz vorsichtig. So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Und der, finde ich, wird für uns Deutsche zum Beispiel problematisch, aber auch für andere Europäer. Also wenn Russland dem allen zustimmen würde, dann gibt es so einen Prozess, wo schrittweise die Sanktionen gelockert werden. Kann man sagen, ja, fair enough. Ne? Es ist halt ein Teil von solchen Friedensverhandlungen. Aber Russland wird dann auch wieder Mitglied der G7. Also dieses Clubs der führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Das heißt, aus G7 werden wieder G8.
Und jetzt kommt quasi wieder aufgenommen in die Völkergemeinschaft. So.
Genau. Und jetzt kommt mein Punkt, wo ich sage, also wenn ich jetzt Deutschland betrachte, wie soll ich dann einer deutschen Bevölkerung eigentlich noch erklären, dass wir so viel Geld für Verteidigung ausgeben müssen, weil Russland eine militärische Bedrohung ist, wenn wir gleichzeitig akzeptieren, dass Russland wieder der gleichberechtigte Partner in einem der wichtigsten internationalen Foren, wo wir mit den Russen dann zusammensitzen und über Weltpolitik diskutieren. Wie soll ich diesen Spagat, diese Schizophrenie dann eigentlich dann noch einer deutschen Bevölkerung erklären? Glaube ich, wird echt schwierig. So. Also insofern der Plan, ich habe den in einem Zeitartikel, den ich geschrieben habe, an dem Tag, glaube ich, an dem der rauskam, ich habe gesagt, das ist ein Kapitulationsplan für die Ukraine. Das ist letzten Endes für die europäische Sicherheit Versailles, nur mit dem Unterschied, dass nicht der Aggressor bestraft wird, sondern das Opfer bestraft wird. Und das ist letzten Endes ein neues Münchner Abkommen, weil der Aggressor wird für seine Aggression belohnt. Und ich glaube, wie im Münchner Abkommen wird das nicht darin resultieren, dass er sich dann zufrieden gibt, sondern dass er denkt, jo, dann kann ich ja weitermachen.
Kann nicht belangt werden, ne? Also da steht ja auch irgendwie drin, Kriegsverbrechen und so weiter. Ja.
Entschuldigung, das ist auch noch so ein Punkt, Kriegsverbrechen. So, und dann kommt natürlich so ein spezifischer amerikanischer Punkt. Den finde ich jetzt sozusagen eine Lappalie, aber der zeigt, wie die Amerikaner auf das Ganze sehen. Und das wissen wir ja auch. Aus den eingefrorenen russischen Assets, die ja in Belgien liegen, werden 100 Milliarden rausgenommen. Die werden in die Ukraine investiert zum Wiederaufbau. Und 50% der Gewinne gehen in die USA. So. Das heißt also, die entscheiden über eine europäische Politik, von der dann die USA am Ende finanziell profitieren wird. Das sind die 28 Punkte.
Gut, jetzt sagst du, es sind aber nur noch 19 übrig. Welche haben denn die Ukrainer dem Donald Trump durchgestrichen?
Das wissen wir nicht. Also ich habe dazu keine Informationen. Es heißt immer jetzt, in den 28 Punkten wäre die zukünftige Mannschaftsstärke der ukrainischen Streitkräfte auf 600.000
Mann
festgelegt worden. Da ist aber unklar, was man damit meint, weil wenn du auf die ukrainischen Streitkräfte als solches guckst, dann gibt's die Armee, dann gibt's die Reserve und dann gibt's die Nationalgarde. Heißt das alle drei nur 600.000 oder nur wirklich die Armee nur 600.000? Wissen wir alles nicht.
Handwerklich.
Jetzt angeblich soll die Ukraine die Mannschaftsstärke hochgezogen haben, wohl 800.000. Und gleichzeitig, das ist das, was wir hören, aber wir kennen den Text nicht, sollen die Sicherheitsgarantien härter sein, ja, die USA geben. Aber wie das genau aussieht, das wissen wir nicht. So. Aber wie gesagt, es heißt auch aus den Berichten, dass strittige Punkte da rausgenommen wurden. Wir wissen nicht welche. Ich vermute mal die Aufgabe des Donbass. Ja. Aber die sind jetzt in diesen 19 Punkten nicht mehr vorhanden und sollen Gegenstand von Gesprächen zwischen den Präsidenten sein, also Zelensky und Trump.
Jetzt ist es ja so, das hat man ja schon an den ersten zarten Reaktionen aus dem Kreml gemerkt, dass das nicht auf Verständnis stößt, dass im Westen ernsthaft diskutiert wird, sondern im Kreml lebt man halt wahrscheinlich in der Welt, das müsste der Donald doch so machen wie der Wladimir, der schreibt was auf und dann ist das gesetzt. Das ist ja schon mal an sich bei aller Herausforderung für Prozesse und dieser Transparenz doch aber trotzdem aus meiner Sicht eine Stärke des Westens, dass er diskutiert und dass die Dinge nicht in Stein gemeißelt sind, nur weil ein Mensch etwas sagt. Deswegen würde ich sagen, ist das eher ein Zeichen der Lebendigkeit des Westens, diese Auseinandersetzung mit den 28 Punkten. Ich weiß gar nicht, ob man das als Schwäche alleine auslegen kann, neben den handwerklichen Kritikpunkten, die wir schon beschrieben haben. Ich finde, man kann auch da ein Element unserer Stärke hineinlesen.
Ja, das ist richtig, aber das Problem, glaube ich, das ich sehen würde, ist, dass wieder mal wir sozusagen erwarten, dass irgendwas passiert, so ist es. Aufgeschreckt sind und nicht informiert sind, dass was passiert und dann die ganze Maschinerie sozusagen ans Laufen kommt, also vor allen Dingen natürlich Merz, der da wirklich eine zentrale Rolle hat, das muss man einfach sagen, ohne Merz würde vieles anders laufen, und versuchen dann Einfluss auf die Amerikaner zu nehmen.
Aber anstatt, ist das nicht so, Carlo, ich hatte mich gefragt nach dem wirklich starken gemeinsamen Auftreten, das ja auch bildhaft stark inszeniert war, der europäischen Staatenführer. Und man dann ja gemerkt hat, wenn die gemeinsam auftreten, haben die einen Einfluss auf Donald Trump. Das war ja an sich ein toller Moment für Europa. Hat man dann den Fehler gemacht und hat gesagt, na gut, das hat der Donald jetzt verstanden, er hat es angenommen, jetzt können wir wieder unsere Dinge machen, Rentenpaket und so weiter, und hat nicht verstanden, dass die russische Agitation eine permanente ist, auch in die US-Administration hinein. Also haben wir nicht nachgehalten, sind wir nicht am Ball geblieben? Ist das der Grund, warum man sich so überrascht gefühlt hat von diesem 28-Punkte-Plan aus, zumindest in der öffentlichen Debatte, gar nicht vielleicht bei den Staatenlenkern, aber für mich kam das so ein bisschen wie Kai aus der Kiste.
Ja, ich teile das. Und man könnte jetzt auch argumentieren, jetzt wissen wir alle, die Russen wollen nur mit den Amerikanern verhandeln. Ne? Also die nehmen uns nicht ernst. Aber ich verstehe halt nicht, warum man diese Zeit seit Alaska als Europäer nicht genutzt hat, einen eigenen Plan zu entwickeln, zu Trump zu gehen und zu sagen, hier ist unsere Initiative, was hältst du davon? Push mal. Ja. So sind wir jetzt wieder in diesem Ding, oh verdammt, da gibt's einen amerikanischen Plan. Merz hängt sich ans Telefon oder Sauter, weiß der Teufel für Merz, und telefoniert alle zusammen, hektisch, hektisch. Und dann sitzt der eine in Südafrika, der andere sitzt irgendwo anders und dann sozusagen überarbeitet man diesen Plan und versucht auf die Amerikaner Einfluss zu nehmen.
Und woran liegt das, Carlo? Ist uns die Kunst, also die Kunst der Diplomatie, ist uns die abhanden gekommen? Ich meine, Diplomatie war immer schon Quid pro Quo. Wir verkaufen das heute so als großes Dealmaking, aber in der Tat war Diplomatie immer schon so. Können wir das nicht mehr? Woran liegt es?
Nein, ich glaube nicht, dass wir das nicht mehr können, aber es ist natürlich unglaublich schwierig, selbst nur 6 europäische Staaten zu sowas zu bewegen. Und wir sind immer dazu in der Lage, wenn der Druck auf dem Kessel extrem hoch ist. Das haben wir ja gesehen, ne? Also innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden gab es plötzlich einen europäischen Plan. Aber irgendwie kriegen wir das nicht hin, in den Zeiten, wo der Druck auf dem Kessel jetzt nicht so besonders hoch ist, das im europäischen Kontext wirklich mal zu machen. So, das ist meine Erklärung. Das sind ja alles keine dummen Leute. Ja, und das sind ja alles, also wenn du jetzt so einen Abteilungsleiter 2 im Bundeskanzleramt nimmst, das ist ein erfahrener Diplomat, der hat ja 30 Jahre irgendwie auf dem Buckel und zigtausende von solchen Verhandlungen geführt. Politisch ist es ganz einfach so, dass dann erstmal der Druck raus ist und dann in der Tat, wie Peter sagt, ich verrate jetzt hier keine Geheimnisse, weil es, glaube ich, auch in der Presse steht, aber mir ist berichtet worden, dass gestern zum Beispiel in der Fraktionssitzung der CDU und ich vermute mal in der SPD wird es genauso gewesen sein, diese ganze Frage Ukraine eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat. So, dass es da halt um die Frage Rente ging. Der Druck ist raus. Ja? Der Druck ist immer nur da, wenn plötzlich was passiert.
Das ist ja eine der Schwächen, dass Politik in Deutschland und Europa stark reaktiv getrieben ist und nicht eine aktive Rolle sucht. Ich würde gerne eine Folgeabschätzung mit dir noch wagen. Also nehmen wir mal an, dieser Plan kommt in welcher Konstellation auch immer zum Tragen und die Kämpfe in der Ukraine unter welchen Rahmenbedingungen auch immer enden. Was antizipieren wir für die deutsche öffentliche Debatte? Ich schreibe dir mal, was ich befürchte. Dann sagst du bitte, dass es anders kommt.
Und ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass ich dem komplett zustimmen werde.
Ich befürchte, dass die deutsche Öffentlichkeit und weite Teile der deutschen Politik sagen, puh, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Jetzt können wir nochmal ernsthaft fragen, brauchen wir diese ganzen Milliarden überhaupt? Wehrpflichtdebatte ist sowieso rum, ja, das voll. Können wir uns jetzt alles schenken. Das jetzt wird wieder Frieden und die Russen sind doch in Wahrheit genauso kriegsmüde und am Frieden interessiert. Und dann machen wir so unsere Dinge und natürlich ein bisschen geht das weiter mit dem Aufbau der Bundeswehr, aber mit noch stärker angezogener Handbremse ist es ja auch jetzt meistens Rhetorik und man sieht es ja gar nicht im Tun, wenn man reinschaut in die Truppe. Die leidet ja da auch darunter, weil sie jetzt so eine Erwartungshaltung hat und ganz viele auch tun wollen. Und dann auf einmal sagt Putin, ja, da bin ich übrigens wieder mit meinen 1,6 Millionen Mann und jetzt schaue ich mir mal das Baltikum an und wir sehen mal weiter. Und dann sagen wir alle, huch.
Ja, konnte man nicht ahnen. So, ich sehe das genauso. Ich sehe das absolut genauso. Große Teile der Politik würden dann auch denken, naja, Gott sei Dank, da müssen wir das ja mit den Reformen im normalen Haushalt und im Sozialsystem ja nicht so hart machen, wie wir das jetzt irgendwie gerade versuchen, weil wir sparen ja Geld ein mit Blick auf die Bundeswehr. Und jetzt gehe ich noch weiter. Deswegen ist für mich dieser Punkt, Russland in die G8 wieder aufzunehmen oder aus der G7 wieder eine G8 zu machen, so entscheidend, dann hast du aber schnell aus Teilen der deutschen Wirtschaft, aus Teilen, das muss man einfach sagen, der CDU und der SPD, die Leute, die sagen, naja, wenn das jetzt wieder normal ist, dann können wir ja wieder billig Rohstoffe aus Russland beziehen. Und dann haben wir die gleiche Punkt, die wir seit 2015 hatten.
So müssen wir eigentlich aus unserer Perspektive hoffen, dass dieser Plan nie in die Tat umgesetzt wird.
Right.
Weil er den Druck auf unsere eigenen Handlungen hochhält. Richtig. Und weil die Ukraine weiter den Kampf führen muss, den wir nicht bereit sind aufzunehmen.
Ja, genau. Unpopulär.
Unpopulär, aber wichtig. Ja. Ist genau der Punkt.
Gut. Das heißt, wir müssen uns selbst ein bisschen im Zaum halten. Das heißt, also ich erlebe das ja jetzt auch im Gespräch mit Leuten, dass sie sagen, boah, lass es doch endlich vorbei sein, dann haben wir endlich wieder andere Themen, die wir diskutieren können. Die Leute sind müde, sich damit auseinanderzusetzen, aber genau diesem, wie sagt man so schön, Automatismus muss man jetzt eigentlich entgegentreten.
Man muss den Leuten klar machen und wie gesagt, ey, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich Merz lobe, das wird ein bisschen zu viel. Dass sozusagen die Linie von Merz die absolut richtige ist. Zunächst einmal muss ein Waffenstillstand her. Und dann kann man über den ganzen Rest reden und verhandeln und zwar sauber.
Ja.
Aber alles andere gibt den Russen im Prinzip nur die Möglichkeit, ihren Krieg fortzuführen und gibt den Russen das, was ihnen nicht zusteht. Also denen steht auch nicht das zu, worauf sie stehen. Ja. Aber deswegen muss am Anfang dieses Prozesses ein Waffenstillstand sein. Und dann können Verhandlungen anfangen und nicht schon über Territorien zu reden, wenn die Waffen nicht schweigen. Ja.
Und für diese Position zu werben, dazu ist ja auch der Sicherheitsrat da. Deswegen ist es gut, lieber Carlo, dass du diese Position hier einmal klar gemacht hast. Und an der Stelle hat das Gremium, das heute zusammenkommt, auch keinen Dissens. Wir sind alle drei wahrscheinlich derselben Meinung. Vielen Dank für deine Zeit. Und Timon, an dich gerichtet, muss ich sagen, du musst bitte nächstes Mal ein anderes Outfit wählen. Dieses Mikrofon, was du da hast. Und dieser gelbe Pulli erinnert mich permanent an. Das sieht aber für mich so aus wie, Entschuldigung, wie Star Trek. Du erinnerst mich permanent an Lieutenant Worf auf der Enterprise.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Ja, das überlasse ich jetzt dir zum Ende der Sitzung.
Ich möchte noch mal also ich gehe da jetzt nicht drauf ein, Peter, aber ich möchte gerne noch was anderes sagen.
Aber wir
sagen.
Sind uns einig, dass der Pulli hässlich ist.
Ja, nein. Hallo? Nein. Also ich möchte einmal nochmal kurz...
Jetzt zum Ende der Folge gibt's endlich mal Streit.
Nein, ich möchte nochmal einen wichtigen Punkt machen. Und zwar, es ist wichtig, wir nehmen diesen Podcast auf am Dienstag. Der Podcast erscheint am Donnerstag in der Früh. Wir wissen natürlich nicht, was in der Zeit alles passiert. Es kann ja jetzt theoretisch alle paar Stunden irgendetwas passieren.
Oder auch nichts.
das stimmt oder auch nicht, dann ist er natürlich immer noch brandaktuell. So oder so, mir ist das wichtig nochmal zu sagen, damit man den Podcast dann auch entsprechend richtig einordnen kann. Carlo, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und danke Peter, auch für dein Kompliment bezüglich meines Pullovers.
Lieutenant Worf nenne ich dich jetzt
so. Jawohl, so verstanden, werde ich als nächstes mal hier mit dem Namen hier so eintragen.
Du weißt schon, wer das ist, ne?
Na, ich bin kein Star Trekkie.
Das ist der klingonische Sicherheitsoffizier unter Captain Picard.
Das finde ich gar nicht
so
schlecht.
Das ist schon eine echte Autorität.
Finde ich nicht so schlecht. Okay, also ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal. Die Sitzung ist geschlossen.
Danke.